guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 10. Oktober 2025. Und das sind die Themen. Gedenken in Freiburg an das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023. 100% Kürzung bis hin zur Miete. Koalition will Sozialstaat zusammenstreichen. Semesterbeginn auf dem Feldbett in der Turnhalle. Wirtschaftsministerin gibt Unternehmen Tipps zum Steuersparen. Und wir bleiben beim Thema Steuern. Kommt nun die Vermögenssteuer in Frankreich? Am diesjährigen 7. Oktober gedachten Menschen im Rahmen einer Demonstration auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg des Massakers, das vor genau 2 Jahren durch die Hamas im Süden Israels verübt worden war. Zugleich stellte die Gedenkdemonstration den Auftakt der Aktionstage gegen Antisemitismus in Freiburg dar. Gedacht wurde der am 7. Oktober 2023 brutal getöteten Menschen, mehr als 1200 waren es, die bei dem terroristischen Überfall der Hamas ums Leben kamen und an die als Geisel genommenen, aber auch die notleidenden zivilen Opfer in Gaza infolge des Krieges fanden Platz in mehreren der Reden. Hier hört ihr eine der beiden Reden von Defend Israeli Democracy.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend hier bei uns sind, um das 7. Oktober zu gedenken, um an die zu erinnern, die wir am 7. Oktober verloren haben, aber auch an all die, die seitdem zur Familie der Verstorbenen hinzugekommen sind. Ich weiß nicht, ob dies mit dem Judentum zusammenhängt, das ich zu wenig kenne, aber in Israel sind die Verstorbenen ein wichtiger Teil der Gesellschaft und damit auch des Lebens. Es beginnt mit den 7 Tagen der Trauer, die auf den Tod eines Menschen folgen. Dann folgt die Gedenkfeier am 30. Tag nach der Beerdigung und dann jedes Jahr wieder. Als 10-jähriges Mädchen hielten es meine Eltern für eine gute Idee, mich nicht an der Beerdigung meines Großvaters teilnehmen zu lassen. Aber ich besuchte sein Grab so oft, dass meine Füße den Weg auch im Dunkeln finden könnten. Ich habe nur wenige Erinnerungen an sein Leben, hatte aber die Ehre, nach seinem Tod viele Geschichten über ihn zu hören. Und so ist es nicht verwunderlich, dass das Leben der Opfer des 7. Oktober und des Krieges mit unserem Leben verflochten sind. Wie wir gelernt haben, den Schmerz anderer Menschen zu spüren und das Leben von denen zu betrauern, die das Leben nicht mehr genießen werden. So viele Geschichten von Menschen, die ich nicht kennenlernen durfte, dass sie mir jetzt fast wie Freunde vorkommen. So viele Gästen, um ihre Erinnerungen lebendig zu halten. Die Familie von Hersch Goldberg-Polen, die so viele von uns begleitet haben und an dessen Beerdigung Tausende teilnahmen. Mögen sein Andenken eine Revolution sein. May his memory be a revolution. Yehi zichro mapecha. Die Geschichte von Yael Leibowitz, einer der Soldatinnen von der Grenzbeobachtung, die am 7. Oktober ermordet wurde. Ihre Familie bat die Menschen, einen Aufnäher zu kaufen, den sie auf ihre Rucksäcke nähen könnten, um Yael auf Reisen durch die ganze Welt mitzunehmen. Das Denkmal, der an der Stelle des Nova-Festivals aus Skulpturen von Mohnblumen errichtet würde, um die Geschichten der Verstorbenen zu erzählen. Jede von uns würde von einigen Geschichten auf einer persönlicheren Ebene berührt. Jede von uns trauert heute um einige Menschen, die wir nie kennenlernen werden. Wie alltäglich ist es geworden, von den Angehörigen anderer Menschen zu lesen und etwas für ihr Andenken zu tun? Wie leicht ist es, sich in der Trauer zu verlieren? Ein Freund hat mir neulich eine Zeile aus einem Buch von Somerset Maugham vorgelesen. Sie stammt aus einem Buch über einen Mann, der durch die Welt wandert und von einem Ort auf seinem Weg erzählt, an dem der Boden mit Münzen übersät war, er aber nur Augen für den Mond hatte. Wenn ich mir anschaue, wie weit wir in den letzten 2 Jahren gekommen sind, muss ich an diese Zeile denken. Mich fragen, wie wir uns in der Erinnerung an die Toten verlieren, anstatt uns zu fragen, wie sie sich gewünscht hätten, dass wir unser Leben weiterführen. In einer Welt voller Kriege, in der so viele der Verstand verloren haben, wann wird es Zeit sein, auf den Boden zu schauen und an diejenigen zu denken, die hier zurückgelassen würden, um weiterzuleben? Wann werden wir lernen, die Toten zu ehren, indem wir lernen, in Frieden miteinander zu leben? Wenn wir an all die Menschen denken, um die wir trauern, lasst uns daran denken, dass es auch jenseits der Grenze zu viele Verluste gegeben hat. Wenn wir darüber nachdenken, welche Welt wir unseren Kindern hinterlassen möchten, lasst uns sie lehren, Mitgefühl zu haben. Lasst uns sie lehren, ihren eigenen Schmerz zu lindern, indem sie anderen helfen, mit ihrem Schmerz umzugehen. Lasst uns dafür sorgen, dass ihr Tod nicht umsonst war. Lasst uns den Mut und die Kraft haben, etwas zu verändern. Lasst uns lernen, mit den Lebenden zu leben und die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Dankeschön.
Ebenfalls von der Kundgebung zum Jahrestag des Massakers vom 7. Oktober. Hier ein spontaner Bericht von Noah aus Israel.
Morning, 7th of October, 2023. I'm waking up. It's dark. Smoke, screaming. Messages starting to show up. Help, they're trying to break in. I think they're gonna burn us alive. Please help. Hey sis, I can't breathe. Silence. In the streets of my town, Sderot, I grew up and my family live. Armed terrorists were chasing kids, mothers, Holocaust survivors, shooting them down as if it was a computer game. And screams, Itbah el Yahud. Girls and teenagers are targeted. To the rape group, the leader says. Since that horrible, never-ending day, no one manages to delete the speeches from my head. The neighbors who survived were telling how children screaming, how children were screaming in different houses. Screams they never heard before. Screams of hell. And then the damn silence. Eyewitnesses who had to watch their female friends being gang raped and then shot in the head. You can't do anything, they said. One wrong move and you are too dead. Me too, not when you're a Jew. Woman's right. For Israelis, victims, we don't fight. UN Council, don't let me even start about that. People came to dance for peace and were butchered, if not raped first. And so-called Free Palestine protesters won't say a word. They call torture resistance. Jews' tears are crocodiles. Anti-Semitism is alive and kicking. Hitler would have been so, so proud in the 7th of October, in the silence of the crowd, and how pro-Hamases are so loud. Sending behind their hate to Jews, it's resistance, she said, you Zionist fools. Even here, seeing how they celebrate my hill, bullying, gaslighting, and denying everything is astonishing to me. The massacre happened in broad daylight and was recorded on social media as the Palestinian terrorists were so proud to show and to see, yet still, denial. It's a reminder to how we must stay strong and trust ourselves to protect us and not the world. Don't trust the world to protect you when antisemitism rises its head. No choice but to protect itself. Like a lion protects the shelter, our home, Zion. The world has a short memory how antisemitism works, and it forgets that it comes in different forms, but always seems to ask for the same. Elimination for the Jews, from the river to the sea, the final solution, you see? The world won't protect you, my boy. We must fight, stand up, and stay alive. All those who support Jewish people's right, come together now. We must unite. And to all the haters, I say, you can keep trying, but as you can see, for thousands of years, we stay strong. Am Israel Chai, bring them home.
Alle Reden der Demonstration könnt ihr auf rdl.de nachhören. Thank you. Der Koalitionsausschuss hat sich am gestrigen Donnerstag auf drastische Änderungen beim Bürgergeld geeinigt. Dieses soll zukünftig Grundsicherung für Arbeitssuchende heißen. Vorgesehen sind relativ schnelle Leistungskürzungen. Leistungsberechtigte, die einen ersten Termin im Jobcenter versäumen, werden unverzüglich zu einem zweiten Termin geladen. Wird dieser Termin nicht wahrgenommen, werden die Leistungen in Höhe von 30% gekürzt. Bleibt auch ein dritter Termin ungenutzt, werden die Geldleistungen komplett eingestellt. Wer beim nächsten Termin im Folgemonat nicht kommt, muss mit der Streichung sämtlicher Leistungen inklusive der Unterstützung zur Unterkunft rechnen. Auch soll das Schonvermögen gekürzt und die Karenzzeit für die Miete abgeschafft werden. Vermittlungsvorrang in Arbeit. Wir haben mit Helena Steinhaus von saktionsfrei.de darüber gesprochen.
Auch soll das Ihr erster Eindruck von der neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende.
Ja, das ist absolut unverhältnismäßig hart und unmenschlich und auch kalkulierter Verfassungsbruch. Alles daran geht in die falsche Richtung und ist komplett unnötig und wird nicht dazu führen, dass mehr Menschen in Arbeit gebracht werden oder dass der Haushalt saniert wird, was ja lange Zeit die Behauptung war.
Die geplante schnelle Reduzierung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende um 30% und dann auch die Möglichkeit der kompletten Streichung, wie wird sich das auf die Betroffenen auswirken?
Das wird fatale Folgen haben. Natürlich haben Menschen, die Bürgergeld beziehen, keine Rücklagen. Und wenn denen die komplette Leistung gestrichen werden, dann haben die einfach Not. Die haben nichts zu essen, müssen befürchten, dass sie ihre Wohnung verlieren und so weiter. Und abgesehen davon, dass es natürlich wahnsinniges Leid verursachen wird, ist es auch verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar 2019 gesagt, dass die Regelleistungen maximal bis zu 30% gekürzt werden dürfen und das auch nur mit äußerster Vorsicht. Und wenn sozusagen dadurch gewährleistet wird, dass es auch positive Folgen für den Arbeitsmarkt hat. Und das, was wir jetzt sehen, ist nichts als ein verschärfter Bestrafungsmechanismus und dafür dürfen Sanktionen eigentlich überhaupt nicht benutzt werden. Und ja, also wir müssen natürlich auch gucken, wen solche Sanktionen betreffen werden. Und das sind bestimmt nicht Leute, die, wie eben das Vorurteil besagt, auf der faulen Haut liegen oder so, sondern das sind ganz im Gegenteil Menschen, die es bereits wahnsinnig schwer haben und die unsere Unterstützung gebrauchen können und verdienen. Und jetzt müssen wir natürlich eigentlich so laut wir können alle Alarm schlagen, die wir noch ein bisschen Feingefühl haben und sind für den Sozialstaat.
Sanktionsfrei hat Kontakt zu zahlreichen von Bürgergeld betroffenen Menschen. Wer sind denn diese Menschen, die es oftmals nicht schaffen, solche Termine beim Jobcenter wahrzunehmen?
Also Bürgergeld beziehen ja 5,5 Millionen Menschen. Davon sind die wenigsten tatsächlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, auch wenn es immer heißt, dass 4 Millionen davon erwerbsfähig sind. Das stimmt so gesehen, aber zu erwerbsfähig werden eben auch 15-jährige Jugendliche gezählt, die in die Schule gehen. Ne? Tatsächlich erwerbsfähig und das auch theoretisch in Vollzeit sind gerade mal, ich glaube, ungefähr 1,7 Millionen. Und ja, davon noch nicht mal alle in Vollzeit. Und dadurch erklärt sich auch, dass die meisten der Bürgergeldbeziehenden verschiedene Hemmnisse haben, weswegen sie weder arbeiten können noch permanent beim Jobcenter antanzen können. Viele sind krank, psychisch oder physisch oder haben Care-Arbeit, Erziehungsarbeit. Also wir haben es hier einfach mit einer nicht homogenen Gruppe von Menschen zu tun, die aus verschiedenen Gründen nicht grundsätzlich zu Terminen können. Und gerade diejenigen, die nicht zu Terminen können, sind meistens ganz besonders schwer betroffen.
Immer wieder wird ja von sogenannten Totalverweigerern berichtet, abgesehen davon, dass es vielleicht auch gute Gründe für eine Totalverweigerung gegenüber dem Jobcenter geben kann, stellt sich ja die Frage, die sogenannten Totalverweigerer, TotalverweigererInnen, gibt es die überhaupt im relevanten Maß?
Das ist eine totale Phantomjagd. Also das IAB, das Institut für Arbeits- und Arbeits- und Berufsforschung, hat gerade die Zahl herausgegeben, dass es im letzten Jahr 100 Totalsanktionen gab. 100. Das ist wirklich eine Zahl, die absolut zu vernachlässigen ist. Und insofern müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum dieses Schreckgespenst Totalverweigerer jetzt seit fast 2 Jahren so aufgeregt durch die Medien gescheucht wird. Und das ist natürlich eine gezielte Kampagne, um irgendwie diesen Rückbau durchzusetzen, der hier massiv vorangetrieben wird.
Bei den Streichungen nach verpassten Terminen und bei den geplanten Komplettstreichungen vom Bürgergeld und auch der Miete heißt es im Koalitionsausschuss, es würden Härtefälle berücksichtigt. Berücksichtigt das?
Also das ist in der Praxis nicht möglich. Das ist ja jetzt schon so, dass angeblich Sanktionen nur dann verhängt werden, wenn sie auch gerechtfertigt sind und eben nicht Härtefälle betreffen. Woher sollen die Jobcenter-Mitarbeitenden das wissen, wie es den Menschen geht, die sie da sanktionieren? Sie haben ja keinen Kontakt zu denen in dem Moment. Ja? Sie wissen nicht, ob die Person an einer akuten Depressionsphase leidet oder sonst welche Krankheiten hat, weswegen jemand nicht zum Termin kommen kann. Insofern ist das ein vorgeschobener, etwas vorgeschobenes, was so Vernunft simulieren soll. Aber das hat überhaupt nichts mit Vernunft zu tun.
Bei unverhältnismäßig hohen Kosten der Unterkunft, wie es heißt, entfällt zukünftig ebenfalls die Karenzzeit. Was heißt das in der Praxis?
Ja, das Wording ist schon sehr geschickt. Unverhältnismäßig sind fast alle Wohnungen, wenn man Bürgergeld bezieht, weil man nennt es die Angemessenheitsgrenzen. Also Wohnungen müssen in die Angemessenheitsgrenzen des Jobcenters passen. Die sind sehr, sehr niedrig und natürlich regional unterschiedlich. Und momentan ist es so, dass die Jobcenter auch unangemessen hohe Kosten übernehmen müssen. Das sind oft immer noch sehr, sehr niedrige Kosten. Aber die müssen sie trotzdem noch übernehmen für ein Jahr. Das soll in Zukunft wegfallen, was einfach nur bedeuten wird, dass Menschen noch schneller aus ihrem gewohnten Wohnraum verdrängt werden oder aber die Kosten der Unterkunft zum Teil selbst tragen, so wie es auch jetzt schon der Fall ist. Also derzeit zahlen ungefähr 235.000 Haushalte aus ihrem kleinen Regelsatz selbst Miete dazu. Da bewegen wir uns in so einem Durchschnittsbetrag von 116 Euro im Monat. Und das heißt, diese Haushalte leben dauerhaft unterhalb des Existenzminimums. Und das wird jetzt einfach ein Problem sein, was sich noch weiter verschärft, weil ja der Wohnungsmarkt eine Katastrophe ist. Und man müsste sozusagen nicht die Bürgergeldbetroffenen dafür bestrafen, sondern man müsste einfach dafür sorgen, dass die Mieten nicht so unverhältnismäßig hoch sind.
In vielen Großstädten insbesondere ist es eigentlich kaum möglich, Wohnungen zu finden, die angemessen sind nach diesen Sätzen von der Kosten der Unterkunft. Ja, besteht da wirklich das Risiko, dass es die Obdachlosigkeit verschärft wird?
Ja, auf jeden Fall, ja. Also es gibt auch Studien, die das belegen. Ne? In Großbritannien wurden Wohnkosten gekürzt. Das hat erhöhte Obdachlosigkeit zur Folge. Und wenn Leute sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten können und die in Mietrückstand kommen, weil sie aus anderen Gründen das nicht aus dem Bürgergeld aufbringen können, dann können sie eben einfach gekündigt werden. Und häufig ist es jetzt schon so, dass Leute ihre Wohnung verlieren, weil sie aus verschiedenen Gründen es eben nicht schaffen, einen Ersatz zu finden und dann werden sie wohnungslos und landen in Obdachlosenheimen. Und die sind am Ende auch nicht billiger für die Gemeinschaft.
Noch ein Punkt, es soll zukünftig wieder der Vermittlungsvorrang in Arbeit gelten. Klingt erstmal unspektakulär, oder?
Ja, das ist ein sehr sperriges Wort und hat es doch leider in sich. Beim Vermittlungsvorrang geht es darum, das war Praxis zu Hartz-IV-Zeiten, da ging es darum, per Gesetz die Menschen in den nächsten Job zu vermitteln, egal wie passend der Job für die Person war oder nicht. Mit dem Bürgergeld hat man versucht, den Fokus auf Qualifizierung zu legen, weil, ja, und das ist auch jetzt nach wie vor ein Problem, qualifizierte Fachkräfte fehlen. Und weil es auch davon abgesehen natürlich für die einzelnen Menschen wertvoll ist, eine Arbeit zu machen, die ihnen vielleicht entspricht und für die sie ausgebildet sind und werden. Und auch der Gesellschaft kommt das zugute, weil dann die Menschen auch höhere Steuern zahlen können, weil sie vielleicht besser bezahlt werden und so weiter. Also eigentlich Qualifizierung wäre ein sehr, sehr großer Vorteil. Das soll jetzt zurückgenommen werden, obwohl das sogar im Bürgergeld in der Praxis wenig stattgefunden hat. Das heißt aber auch, dass Sanktionen unter Umständen aufgrund von abgelehnten Jobs jetzt doch nochmal verstärkt werden, weil die Leute eben eigentlich überhaupt keine Möglichkeit haben, noch irgendwie selbst mitzubestimmen, was sie dann für einen Job annehmen werden.
Also der Zwang, jede erdenkliche Arbeit anzunehmen, auch genau, wenn sie nicht der eigenen Qualifikation entspricht, dieser Zwang wird deutlich steigen. Abschließend, Sie haben schon ein bisschen was dazu gesagt, die Einigung im Koalitionsausschuss ist noch kein Gesetz. Wie sollte man denn jetzt zivilgesellschaftlich mit diesen Plänen umgehen?
Tja, das ist eine gute Frage. Es ist ein bisschen, ich finde das eigentlich auf eine Art auch gefährlich, dass es immer so auf die Zivilgesellschaft abgewälzt wird. Letztendlich sind wir eben nicht die GesetzgeberInnen, sondern das sind die AbgeordnetenInnen im Bundestag. Und von der CDU kann man natürlich rein gar nichts erwarten, aber wenigstens von der SPD müsste man noch was erwarten. Und vielleicht von der Opposition. Also na klar, es bringt immer was, wenn BürgerInnen ihren Abgeordneten schreiben und wenn wir Petitionen unterschreiben und überhaupt wachsam verfolgen, was gerade Gesetzgebungsprozess und Verfahren ist. Aber die Hauptverantwortung liegt einfach bei denen, die im Parlament sitzen und die Gesetze machen. Ja, das kann man nicht immer auf die Zivilgesellschaft abschieben.
Das sagt Helena Steinhaus von der Initiative Sanktionsfrei. Mehr Infos zu Sanktionsfrei gibt es unter sanktionsfrei.de. Dort gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, Betroffene von Bürgergeld in Notlagen zu unterstützen.
Die studentische Wohnungsnot zu Semesterbeginn wird jedes Jahr schlimmer. Studierende müssen zum Teil in Notunterkünften in Turnhallen schlafen und sich neben den Erstsemesterstress weiter auf Wohnungssuche begeben. Auch die für nächstes Jahr geplante Anhebung des Wohnanteils beim BAföG bleibt weit hinter den tatsächlichen Mieten für Studierendenzimmer in großen Städten zurück, die mittlerweile bei durchschnittlich etwas über 500 Euro liegen. Dabei bekommen nur noch 12% der Studierenden BAföG. Viele überwinden bürokratische Hürden nicht oder warten bis zu einem Jahr auf ihr Geld. Deshalb jobbt mehr als die Hälfte der Studierenden nebenher, um ihr Studium zu finanzieren. Wer deshalb mit dem Unterricht nicht schnell genug mitkommt, dem bzw. der droht eine Überschreitung der Regelstudienzeit. Radio Dreieckland sprach mit Katharina Rummenhöller vom bundesweiten Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften, kurz FZS.
Das Semester beginnt und Sie von der Freien Zusammenschluss der StudentInnenschaften stellen fest, dass viele StudentInnen noch kein Zimmer haben. Man kriegt das ja auch so im Bekanntenkreis ein bisschen mit. Wo hakt es?
Ja, also es hakt an ganz vielen Stellen. Häufig fehlt es vor allem an studentischem Wohnraum in den Großstädten. Es liegt daran, dass studentische Wohnheime nicht ausgebaut werden oder auch einfach nicht neu gebaut. Die Mieten auf dem freien Markt ins Unermessliche steigen und Studierende einfach keine Chance da haben. Und an anderer Stelle hakt es dann auch, nämlich an der Studienfinanzierung, die häufig dann mit zusammenhängt. BAföG bekommen zum Beispiel nur 12% der Studierenden etwa und auch da sind nur unter 400 Euro fürs Wohnen vorgesehen in der Wohnkostenpauschale. Vor zwei Wochen sind aber die Zahlen vom Moses Mendelssohn-Institut veröffentlicht worden, dass ein durchschnittliches WG-Zimmer, also im Durchschnitt in Deutschland, 505 Euro kostet. Das heißt, im Durchschnitt zahlen Studierende deutlich mehr und auch da ist es eben auch schwierig, selbst wenn dann ein Zimmer gefunden wird, dauert das dann häufig sehr lange. Und so haben wir zum Beispiel unsere Pressemitteilung veröffentlicht zu dem Thema Notschlafstellen, weil Studierendenschaften, also ASTA oder STUPA, Studierendenparlament, von den Studierendenschaften der Universitäten und Hochschulen häufig so Notschlafangebote zu Semesterbeginn bereitstellen müssen, weil Studierende, gerade Studierende, die neu in den Städten sind, häufig noch zum Semesterbeginn nichts gefunden haben. Und dann werden eben solche Notschlafstellen angeboten. Und das sind häufig dann so begrenzte Unterbringungsmöglichkeiten. Und das ist dann häufig in Turnhallen oder in leerstehenden Gebäuden.
Da werden also dann Feldbetten aufgestellt und da liegen dann die Semesterbeginnerinnen.
Richtig. Und man kann sich das vorstellen, also die Studierenden, häufig auch wenn sie die Schule abgeschlossen haben, ziehen dann quasi von zu Hause aus in eine Turnhalle erstmal und sind dann die ersten Wochen damit beschäftigt, überhaupt ein WG-Zimmer vielleicht zu finden. Das heißt, zusätzlich zu dem Semesterstartstress kommt auch noch der Stress, eine Wohnung oder WG zu finden.
Nun ist ja das Problem wohl nicht so ganz neu. Warum wird da nichts gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also das Problem ist tatsächlich nicht neu, aber wir sehen, also gerade unsere lokalen Studierendenschaften, die wir als FZS vertreten, sehen, dass es wirklich von Jahr zu Jahr auch schlimmer wird. Also weil die Preise natürlich auch immer steigen und genau, dass es auch einfach immer schwieriger wird, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und Studierendenwohnheime sind seit Jahren überlastet. In großen Städten, Berlin, Hamburg, Köln, steht man häufig mehrere Semester auf der Warteliste, bis man überhaupt etwas findet. Und genau, es sagt auch an vielen Stellen, dass zum Beispiel genau, also eine BAföG-Novelle im großen Stil überhaupt noch aussteht und dass da eben auch Studienfinanzierung immer mal wieder scheitert, also dass da auch die Bedingungen oder die Antragsbedingungen überhaupt nicht besser werden und genau, so verschlechtert es sich von Jahr zu Jahr.
Nun plant ja die Bundesregierung oder hat es fest vor, den Wohnanteil beim BAföG, ich glaube von 380 auf 420 zu erhöhen. Hilft das überhaupt?
Naja, also es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wir finden das aber unzureichend. Also gerade wenn man sich an diesen durchschnittlichen Preisen von 505 Euro orientiert, ist da natürlich auch immer noch eine Lücke zu erkennen. Gleichzeitig ist es in deutschen Großstädten dann aber auch noch deutlich schlimmer. Also in kleinen Städten findet man vielleicht etwas innerhalb dieser Wohnkostenpauschale. In Berlin, Hamburg, Köln und München zum Beispiel ist es fast ausgeschlossen. Da ist es eben auch so, dass wir eine Anpassung an die großen Städte, was jetzt diese Wohnkostenpauschale angeht, für sinnvoll erachten. Also dass es da überhaupt realistisch ist, etwas zu finden.
Nun wird das Problem ja gar nicht erledigt damit, wenn nur 12% der Studierenden noch BAföG bekommen. Woran liegt das? Sind die Eltern mittlerweile im Schnitt derartig wohlhabend?
Überhaupt nicht. Tatsächlich ist es so, dass rund 2/3 der Studierenden unter der Armutsgrenze leben, von Armut betroffen sind oder kurz davor sind. Und das liegt daran, dass der Prozess häufig auch abschreckend ist und viele Studierende eben auch semesterlang oder monatelang, besser gesagt, auf das BAföG zum Beispiel warten müssen. Und in Thüringen ist es zum Beispiel so, dass die durchschnittliche Beantragungszeit 6 Monate beträgt. Das heißt, wenn man ein Studium anfängt und einen Antrag vollständig einreicht, dann muss man im Regelfall 6 Monate warten. Und bis dahin haben Studierende dann häufig auch eben keine andere Einkommensquelle, als dann neben dem Studium zu arbeiten. Und das tun sowieso mehr als die Hälfte der Studierenden. Aber auch da reicht es eben häufig nicht aus. Und wenn dann Studierende noch BAföG beziehen können und aber trotzdem noch darauf angewiesen sind, neben dem BAföG zu arbeiten, dann kommt auch häufig die Regelstudienzeit in die Quere, weil mit parallel arbeiten ist es dann gar nicht so realistisch, das Studium in Regelstudienzeit zu schaffen. Und dann fliegt man im Zweifelsfall auch irgendwann aus dem BAföG raus. Und natürlich ist es auch ein Schritt in die richtige Richtung, da beim BAföG eine Novelle im großen Stil anzugehen. Also zum Beispiel diesen bürokratischen Prozess abzubauen, aber auch eben den Kreis derer, die überhaupt BAföG ziehen können, auszuweiten.
Ja, also ich weiß von Thüringen, von einem Fall, wo es ein Jahr gedauert hat, bis das BAföG genehmigt wurde. Und da hieß es aber auch, dass einfach viele Leute aufhören, in dieser Stelle überhaupt zu arbeiten. Anscheinend sind die auch personell unterbelegt.
Genau, das ist ganz richtig. Also die BAföG-Ämter sind konsequent unterbesetzt. Also das ist ein wirklich gravierender Personalmangel in dem Bereich und häufig haben wir, also genau deswegen haben auch BAföG-Ämter viel mit Überlastung zu kämpfen. Und dadurch, dass eben auch die Antragszeit, also die Zeit, wo ein Antrag gestellt werden kann, noch begrenzt ist, sind die dann immer mit einer Flut von Anträgen konfrontiert innerhalb dieses Zeitraums. Und da könnte man sich ja auch entlasten. Auch dadurch, dass man zum Beispiel den Prozess endlich digitalisiert. Es ist häufig so, dass auch selbst wenn jetzt der Antrag digital eingereicht wird, dass der dann häufig noch ausgedruckt werden muss und in Papierform bearbeitet, weil das die Infrastruktur so vorgibt. Vielleicht könnte ich nochmal sagen, dass diesen Hinweis zu den Notschlafstellen geben, weil ich glaube, dass vielen Studierenden auch nicht bewusst ist, dass sie sich im Zweifelsfall auch an die lokale Studierendenvertretung wenden können in solchen Fällen. Also die großen Städte sind schon lange darauf vorbereitet. Manche werden von den Städten unterstützt, andere nicht. Und dass das eine Möglichkeit ist, zu Semesterbeginn, wenn man als studierende Person in einer akuten Notsituation ist, sich dann tatsächlich dahin zu wenden.
Der Kiez hat sich ganz schön verändert, wa?
Ja!
Ich habe einen neuen Song dazu.
Oh, lass mal hören, die Scheiße.
In der Straße, wo ich wohne, sitzt auf einem Dach ein Rabe. Wachgeschützte Immobilien kriegen heute neue Farben. Denn die Leute, die hier leben, hatten das so nicht bestellt. Sprühen Farbe und Gedanken an die scheinbar heile Welt. Gutverdiener ziehen ins Viertel, andere stehen deshalb im Regen. Doch ich sehe hier keine Juppies, ich sehe hier nur Kinder wegen. Überhaupt ist ja die Frage, wie sieht denn ein Juppie aus? Erkenne ich ihn an seinem Haarschnitt oder nur an seinem Haus? Boah, ey, kompliziert.
Ich glaub, du erkennst ihn an seinem Auto.
Und auch Leute, die ich kenne, haben Eigentum erworben. Sind deshalb nicht total scheiße oder völlig blöd geworden. Wollen halt keine Miete mehr zahlen, das ist ja wohl auch zu verstehen. Trotzdem sind sie selbstverständlich auch ein Teil vom Problem. Oder auch der kleine Laden an der Ecke der Chaussee. Früher hieß das Schultheißeck und jetzt ist das ein Shop für Tee. Und der Tee ist ziemlich teuer, doch der Typ ist Anarchist. Die alten Bierproleten haben ihn vor die Tür gepisst. Gentrifizierung, Zentralarisierung, Neoliberalisierung, Privatidelirium. Boah, ey, kompliziert. Früher war hier alles dreckig, heute haben alle was zu bieten. Und weil alles hübscher wird, steigen die Gewerbemieten. Die Studis und die Touris hängen schicken Clubs jetzt ab. Ich fand es hier deutlich besser, als es hier noch Ratten gab. Kein Becks, kein Latte, kein Bullshit. 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 Aber was denn sonst?
Ja, weiß auch nicht.
Was denn sonst, Puckel?
Ja, Mollis vielleicht.
Mollis und mach mal halblang, Puckel.
Vielleicht auch auf Flugblätter oder Splitterbomben. Weiß nicht, oder du singst das Lied immer von vorne, das war doch auch gut.
In der Straße, wo ich wohne, sitzt auf einem Dach ein Rabe. Wachgeschützte Immobilien kriegen heute neue Farbe. Denn die Leute, die hier leben, hatten das so nicht bestellt. Sprühen Farbe und Gedanken an die scheinbar heile Welt.
Den Start am gestrigen Donnerstag veröffentlicht hat, zeigt nun, dass es sogar direkte Ratschläge des Wirtschaftsministeriums an die Stiftung Familienunternehmen gegeben hat, die sie sich erfolgreich für Steuerabschaffung
kein Latte, kein Bullshit. Kein Becks, kein Latte, kein
über
Bullshit.
Diese kein Becks, kein Latte, kein Bullshit. Kein Becks, kein Latte, kein Bullshit.
Kein Becks, kein Latte, kein Bullshit. Kein Becks, kein Latte, kein Bullshit.
10 Tage nach ihrem Amtsantritt hat Katharina Reiche beim Tag des Familienunternehmens gesprochen. Das wichtigste Event der Stiftung Familienunternehmen. Das klingt alles nett, familiär. Wer steckt denn hinter der Stiftung Familienunternehmen?
Ja, also die Stiftung Familienunternehmen, das klingt genau über das Wort familiär so ein bisschen nach Mittelstand oder jedenfalls nach kleineren, fleißigen Unternehmen oder so etwas. Und tatsächlich ist es aber so, dass hinter der Stiftung Familienunternehmen einige der größten Firmen in Deutschland stecken. Die sind Familienunternehmen, aber sie sind eben auch sehr, sehr umsatzstarke Unternehmen, die auch mit die reichsten Menschen in Deutschland hervorbringen. Das hat zum Beispiel eine Recherche von vor zwei Wochen nochmal ganz eindrücklich aufgedeckt. Das waren Greenpeace Investigativ und der NDR Panorama, die eben gezeigt haben, also NDR Panorama, da gibt es 123 Firmen, die sozusagen als Förderer dazugerechnet werden können. Da ist zum Beispiel die Schwarz-Gruppe dabei von Dieter Schwarz. Dahinter steckt vielleicht auch, dahinter steckt eben auch Lidl und Kaufland, also mit die größten Supermärkte auch in Deutschland. Dieter Schwarz ist mit der reichste Mensch in Deutschland. Genau, die Schwarz-Gruppe ist eben dort dabei. Gibt es Unternehmen wie Knauf, Deichmann, Rossmann, Würth, der Schraubenhersteller oder auch die Bertelsmann-Gruppe. Das sind eben große, umsatzstarke Unternehmen in Deutschland.
Reden von MinisterInnen auf verschiedenen Veranstaltungen sind jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Ihr habt aber nun mit Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz noch verstärkte Kontakte zwischen dem Wirtschaftsministerium und der Stiftung Familienunternehmen nachgewiesen. Was haben eure Anfragen ergeben?
Ja, wir hatten eben mitbekommen, dass Katharina Reiche dort am Tag des Familienunternehmens aufgetreten ist. Das an sich ist nichts Ungewöhnliches. Das ist seit Jahren so, dass bei diesem Tag Spitzenpolitikerinnen, Spitzenpolitiker auftreten und über Wirtschaftspolitik sprechen. Aber wir haben uns eben interessiert dafür, wie ist es danach weitergegangen. Und wir haben das Ministerium schlicht gefragt. Man kann nach dem Informationsfreiheitsgesetz eben Dokumente, die ein Ministerium produziert, anfragen. Wir haben eben angefragt, was für Treffen gab es mit der Stiftung Familienunternehmen oder mit Vertreterinnen der Stiftung Familienunternehmen noch danach. Und das hat uns dann doch überrascht, dass der Kontakt sehr intensiv war. Also allein im Juli gab es sozusagen drei persönliche Treffen zwischen Spitzenbeamtinnen des Ministeriums und der Stiftung Familienunternehmen und eines eben auch von Katharina Reiche selbst mit dem Vorstand der Stiftung. Also das ist erstmal quasi zahlenmäßig eine Häufung. Und dann haben wir reingeguckt in die Dokumente, was wurde denn da gesprochen? Und wir haben eben Gesprächsprotokolle gefunden und haben gesehen, hoppla, also das ist nicht nur ein Anhören von Katharina Reiche beziehungsweise den Top-Beamten der Interessen, die eben so ein Verband der Superreiche vertritt hat, sondern die geben da im Grunde auch Tipps, wie dieser Verband, wie diese Stiftung sozusagen zu ihrem politischen Ziel, nämlich Steuersenkungen, kommen könnte. Katharina Reiche selbst zum Beispiel hat vorgeschlagen, nachdem der Vertreter der Stiftung von der Wegzugbesteuerung gesprochen hat, dass das eine große Sorge der Stiftung sei. Die Wegzugbesteuerung ist eine Steuer, die Kapitalflucht verhindern sollen, also dass vor allen Dingen Superreiche ihr Geld im Ausland, ihr Vermögen im Ausland anlegen. Da hat Katharina Reiche vorgeschlagen, man könnte sich doch an fachlich zuständige Stellen in der Unionsfraktion wenden, also CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Diese Fraktion könne dann eventuell einschlägige Initiativen starten und die ließen sich dann seitens des Wirtschaftsministeriums eventuell flankieren. Also sie hat sozusagen einem Plan, eine Lobbystrategie vorgeschlagen, wie die Stiftung Familienunternehmen das Thema Wegzugbesteuerung in die politische Debatte einbringen könnte. Und das ist unserer Meinung nach nicht Aufgabe einer Ministerin.
Ja, genau, ein Anliegen, was von der Stiftung Familienunternehmen kommt, wo dann die Wirtschaftsministerin anbietet, dass das Ministerium solche Anliegen flankieren kann. Wie ist das zu bewerten?
Ja, also ich finde das hochproblematisch. Also dass eine Ministerin mit Lobbyverbänden oder mit Interessengruppen spricht an sich, ist erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Also wenn man sozusagen in einer liberalen Demokratie Politik macht, ist es ja gut, sich anzuhören, welche Gruppen, die etwas mitzureden haben bei dem Thema, was wollen sozusagen, und dann aber eben auch unabhängig eine Entscheidung zu treffen. Hier habe ich das Gefühl, wenn die Ministerin sogar Tipps gibt, wie sozusagen ein spezifischer Lobbyverband, der für Partikularinteressen, also für ganz spezifische Interessen von in dem Fall Superreichen eintritt, dass das natürlich ja, demokratisch gesehen ein Problem ist. Ja? Das geht nicht.
Ihr sagt jetzt auch, das Ministerium könnte damit gegen das Neutralitätsgebot verstoßen haben. Welche Konsequenzen müsste das denn haben?
Also das Neutralitätsgebot besagt ja, dass, also Ministerinnen oder Personen, die in Ministerien arbeiten, sozusagen eigentlich keine parteipolitische Agenda in dem klassischen Sinne verfolgen sollen, sondern eben ein Ministerium für alle Menschen leiten. Und das Problem hier ist einfach, dass Katharina Reiche in ihrer Position als Ministerin offensichtlich Parteipolitik macht. Also die Interessen der CDU in dem Fall vertritt, die sozusagen nah an den Interessen des Lobbyverbands liegen. Und das ist sozusagen demokratisch gesehen ein Problem. Und sie verstößt damit, glauben wir, gegen eben dieses Neutralitätsgebot.
Und Konsequenzen könnte das auch haben?
Also ich glaube, sie muss sich einfach fragen lassen, also wessen Interessen sie als Wirtschaftsministerin vertritt. Also ist das, sie steht ja auch schon in der Kritik, weil sie die Interessen von fossilen Energieunternehmen ja eingebracht hat oder zumindest diesen sehr nahe steht. Da gibt es dieses Positionspapier zwischen RWE und E.ON, wo sie sozusagen in ihren energiepolitischen Plan ja Forderungen da reingeschrieben hat. Und jetzt haben wir eben zeigen können, dass sie offensichtlich auch die Interessen, die Partikularinteressen von Superreichen da sehr ernst nimmt. Also die Stiftung Familienunternehmen, die vertritt ja in dem Sinne kein Gemeinwohl, sondern sie möchte eben Steuersenkungen für Unternehmen und eben auch ja Privilegien für Menschen, die sowieso schon reich sind und Macht und Einfluss haben. Also zum Beispiel die Erbschaftssteuer abschaffen oder die Vermögenssteuer nicht einführen oder eben auch bei der Wegzugbesteuerung sozusagen Erleichterungen bekommen. Ja, das zeigt eben, dass sie die Menschen, die ohnehin für die Menschen, die ohnehin schon Macht und Einfluss haben, sozusagen steht und deren Politik umsetzen will. Und das halten wir für problematisch.
Wechseln wir nochmal die Seite von der Ministerin auf die Stiftung Familienunternehmen. Diese, sagt ihr, könnte mit der Initiative für eine Reform der Wegzugbesteuerung gegen das Lobbyregistergesetz verstoßen haben. Warum?
Also das Lobbyregistergesetz ist ein Gesetz, das ein Lobbyregister einführt, das relativ transparent mittlerweile in Deutschland zeigt, welche Interessengruppe für welche Vorhaben sozusagen einsteht, also welche Gesetze verändern will. Da müssen sozusagen Lobbyverbände auftauchen, auch mit Namen, also der Verbände, aber auch der Leute, die dort eben zum Beispiel in Parlamentsfluren unterwegs sind oder Ministerinnen und Minister treffen. Dort muss man eben angeben, alle Vorhaben, auf die man Einfluss nehmen will, also alle Gesetze, die verändert werden sollen, wo man eine spezifische Position hat und eben Einfluss nehmen will auf Politik. Und wir haben gesehen, dass das Thema Wegzugbesteuerung schlicht nicht angegeben ist bei der Stiftung Familienunternehmen beziehungsweise Stiftung Familienunternehmen und Politik, was sozusagen der Lobbyarm der Stiftung Familienunternehmen ist. Da stehen eine ganze Reihe anderer Regelungsvorhaben, also zum Beispiel das Lieferkettengesetz oder auch, dass sie die Erbschaftssteuer abschaffen wollen. Aber dass sie zum Thema Wegzugbesteuerung politisch arbeiten, steht da eben nicht. Die Bundestagsverwaltung, die sozusagen zuständig ist für die Verwaltung dieses Lobbyregisters, die sagt uns, dass sie diesen Vorfall auch aktuell prüft.
Nach Katharina Reiche war noch Staatssekretär Stefan Ruhenhoff zu Gast bei einem nicht öffentlichen Treffen mit 16 VertreterInnen großer deutscher Familien und Unternehmen. Das haben auch eure Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz ergeben. Um was ging es dabei?
Also Stefan Ruhenhoff ist der parlamentarische Staatssekretär von Katharina Reiche, auch CDU. Und da gab es eben auch im Juli ein Treffen, nicht öffentlich, mit einer Runde von Vertreterinnen von Familienunternehmen. Die Schwarzgruppe war wieder dabei, Knauf, aber auch Roche Pharma oder Haribo. Da haben sie eben über wirtschaftspolitische Themen sich ausgetauscht. Und wir haben ein Redemanuskript vorliegen, dass Stefan Ruhenhoff dort halten wollte. Und da geht es um die Körperschaftssteuer. Und die Körperschaftssteuer ist eine Steuer, die sehr viele Unternehmen in Deutschland zahlen auf ihre Gewinne. Und die CSU und SPD-Koalition haben ohnehin schon beschlossen, dass die Körperschaftssteuer sinken soll ab 2028 von 15 auf 10%. Und Stefan Ruhenhoff sagt in diesem Redemanuskript, wir könnten uns als CDU auch einen früheren Start vorstellen. Sie vermutlich auch. Wenn dem so ist, kann ich Sie nur ermuntern, auch bei unserem Koalitionspartner darauf hinzuweisen. Also er empfiehlt der Stiftung Familienunternehmen im Grunde Druck auf die SPD, damit die Körperschaftssteuer noch früher kommt. Jetzt ist es so ein bisschen kurios, dass das Wirtschaftsministerium uns gesagt hat, das stimmt gar nicht, er hat diese Rede gar nicht gehalten. Stattdessen habe es eine offene Diskussion habe Ruhenhoff eine offene Diskussion mit wenigen Worten eingeleitet. Die Worte seien nicht protokolliert, die können Sie uns nicht sagen. Gleichzeitig hat das Wirtschaftsministerium uns aber ein Protokoll von diesem Treffen geschickt. Und in dem Protokoll steht drin, Ruhenhoff habe einen 15-minütigen Impuls gehalten mit 5 unterschiedlichen Themen. Und dort taucht eben auch das Thema Körperschaftssteuer auf. Also laut diesem Protokoll hat er über die Körperschaftssteuer dort gesprochen.
Ja, spannend. Welche Konsequenzen abschließend müsste denn eurer Meinung nach diese Recherche nun haben?
Also die Bundestagsverwaltung müsste sich mal angucken, sozusagen, wie es die Stiftung Familienunternehmen mit dem Lobbyregister hält. Und Katharina Reiche muss sich fragen, ob sie hier wirklich die Interessen der gesamten Wirtschaft vertritt und versucht, zu Politik zu machen. Auch die Interessen einer zukunftsorientierten Wirtschaft für alle am Ende des Tages. Also sie war jetzt einmal in der Kritik sozusagen, dass sie der Energiewirtschaft sehr nahe steht. Da kommt sie ja auch her, also von ihrem eigenen Werdegang. Wir haben jetzt Hinweise darauf oder auch Belege dafür, dass sie sozusagen Lobbygruppen, die vor allen Dingen die Interessen von Superreichen vertritt, sehr nahe steht. Das sind mit unseren Augen eben Partikularinteressen. Muss sie sich fragen lassen, ob das die richtige wirtschaftspolitische Agenda ist letzten Endes.
Direkte Lobby-Tipps von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche an die Superreichen, an die Stiftung Familienunternehmen. Das ist das Ergebnis einer Recherche von Frag den Staat mit Hilfe von Anfragen. Nach dem Informationsfreiheitsgesetz hat Frag den Staat da einiges ans Tageslicht gebracht. Und das Ganze kann Mensch nachlesen unter fragdenstaat.de. Wir haben darüber gesprochen mit Jonas Seufert von Frag den Staat, der gemeinsam mit Arne Semsrott für die Recherche verantwortlich ist.
Diese Woche zeigte sich der französische Staatspräsident Emmanuel Macron optimistisch, dass er bis zum heutigen Freitag einen neuen Ministerpräsidenten bzw. eine Ministerpräsidentin ernennen kann. Ob es zu einem Ergebnis bereits kam und zu welchem, war bis Redaktionsschluss noch unbekannt. Der bis dahin noch amtierende Kurzzeitministerpräsident Sébastien Lecornu hat offenbar eine Mehrheit im Parlament zusammenverhandeln können. Unser Frankreich-Korrespondent Bernhard Schmidt war uns neben seiner Anwaltstätigkeit am gestrigen Donnerstag kurz zugeschaltet.
Hallo Bernhard.
Hallo.
Nun gibt es anscheinend vielleicht doch eine Lösung bei dieser Regierungs- und Staatskrise in Frankreich. Der Präsident ist optimistisch, bis Freitag einen neuen Ministerpräsidenten, vielleicht auch eine Ministerpräsidentin, wir wissen es nicht, zu ernennen. Kannst du vielleicht mal kurz skizzieren, wie Frankreich überhaupt in diese Lage gekommen ist, warum diese Lager nicht miteinander können und so weiter?
Die Grundvoraussetzung liegt darin begründet, dass es seit 2022 und nochmal verstärkt seit dem vorgezogenen Parlamentswahl vom Juli 2024, die die Lage bestätigt hatten, nur relative Mehrheiten und keine absolute Mehrheit gibt. Historisch gibt es eigentlich im Prinzip immer zwei politische Lager, die Linksparteien und die Rechtsparteien, konservativ dominiert. Es gibt aber seit 2022 und verstärkt noch seit 2024 nicht mehr zwei, sondern drei Blöcke, nämlich die Linke, die Rechte und die Neofaschisten, die von sich behaupten, weder links noch rechts zu sein, sondern drüber zu stehen und die Nation gegen die Altparteien zu verkörpern. Dass diese Blöcke sich kaum untereinander verbinden können, liegt auf der Hand, aufgrund der bisher doch relativ scharfen Trennung zwischen der neofaschistischen Rechten und der bürgerlichen Rechten, die allerdings zunehmend porös wird und wahrscheinlich einem Rechts-Rechts-Bündnis auf Dauer Platz machen wird. So sieht es aus, so zeichnet sich das ab, aber bislang war dem nicht so, weil auch der konservative Bürgerblock dabei erodiert, weil ein Teil sich in die Mitte gegenüber hin zum liberalen Macron-Lager und ein Teil hin zum Bündnis mit der extremen Rechten orientiert. Aber das die zweite Option, die sind jetzt deutlich am Aufwind und an Oberwasser. Das ist der Hintergrund. Die konkrete Auswirkung ist, dass die Regierung und die Vorgängerregierung unter dem Premierminister François Bayrou, die ja am 15. Juli durch den Mund ihres Premierministers einen gigantischen Austeritätsplan angekündigt hat, eine Vertrauensabstimmung anberaumte und verlor am 8. September. Sébastien Lecornu, der als Nachfolger ernannt wurde, hat also seine Regierung zusammengestellt, am Sonntag verkündet, fiel dann aber bei den eigenen Verbündeten durch. Ein Teil der Konservativen regierte mit, nicht das ganze konservative Lager, aber ein Teil der Partei des Républicains. Die störten sich aber daran, dass dass ein Prominenter, nämlich der Ex-Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, im Kabinett vertreten war, der in ihren Augen die Staatsverschuldung verkörpert. Und deswegen ließen die wiederum Le Cornu durchfallen, der dann ohne Mehrheit dasteht. Was sich jetzt abzeichnet, ist, dass möglicherweise eine Regierung mit sozialdemokratischer Beteiligung oder gar Führung eingesetzt wird, um zu versuchen, die Basis hin zur Sozialdemokratie zu verbreitern. Der Widerspruch dabei ist allerdings, dass die Konservativen da sich querstellen können.
Ich habe vorhin gerade noch gelesen, dass die Republikaner gegen einen linken geführte Regierung sind.
Ja, ganz genau. Das ist, was ich eben sagte.
Also eine Lösung weiterhin nicht sicher. Aber wenn die Linken in die Regierung gehen, meinst du, kommt dann eventuell die Reichen, also die Vermögensteuer als Ersatz
ganz
für üppige
genau,
Streichung?
Genau. Kurze Antwort, weil ich ins Gericht zurück muss und zwar dringend. Kurze Antwort, zwei Lösungen könnten die Einbindung der Sozialdemokratie erlauben. Die Einfrierung, die Aussetzung, nicht die Abschaffung, aber die Aussetzung der Rentenreform von 2023. Was heißt, dass es nicht das Rentenmindestalter nicht auf 64 hochgeht, sondern bei 63 bleibt? Und die tatsächlich eine Vermögensabgabe, deren genaue Konturen aber noch definiert werden.
Gut, dann vielen Dank und viel Erfolg.
Das sagt unser Frankreich-Korrespondent, der Freijournalist, Autor und Jurist Bernhard Schmid. Das Gespräch fand am gestrigen Donnerstag statt. Bis heute, Freitagabend, wollte Macron einen neuen Ministerpräsidenten oder Präsidentin ernennen können. Wie das ausgegangen ist, war bis zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Und mit diesen Einschätzungen endet das Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hörtet die Ausgabe vom 10. Oktober 2025. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Auch Radio Dreieckland erhält einen winzigen Teil der Rundfunkgebühren. Für unser Programm erhalten wir aber keinen Cent. Bei Projekten müssen wir das machen, was die Geldgeberin will. Echt unabhängig bleiben wir nur durch unsere Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied im RDL-Freundeskreis werden. Unterstütze dein freies Radio. Mehr Infos unter rdl.de/Mitglied.